Ich schaue sehr gerne Biografiefilme an oder auch Biografie lesen von bekannten und weniger bekannten Leuten. Das inspiriert mich. Ich bin vielleicht auch jemand, der Inspiration braucht. Und nebenbei bin ich auch sehr neugierig. Und wenn ich diese Geschichte lese, oder das, was Ruth uns vorgelesen hat, von einer Familie, die sehr alte Namen haben, also ich kenne niemanden, der Abraham heisst heutzutage. Sarah gibt es schon ein paar. Ismael auch, Isaac. Aber sehr alte Namen, 4000 Jahre, ganz ein anderer Kontext. Und gleich scheint mir diese Geschichte so aktuell wie noch nie. Es spricht über eine Familie, spricht über Erwartungen, spricht über Hoffnung, Hoffnungslosigkeit, eine Verheißung Gottes, Kinderlosigkeit, über Abraham, Sarah, Hagar, Ismael und dann später eben Isaac. Vor allem aber geht es bei mir um die Frage, was geschieht, wenn wir Gott glauben, so nicht in Frage, aber beginnen, seine Verheißung selbst in die Hand nehmen. Oder vielleicht, was, wenn wir Gottes Verheißung nachhelfen wollen. Wir haben das Kontext gelesen, keine einfache Geschichte. Ich bin inmitten von einer, soll ich sagen, komplizierten Familiengeschichte hineingeboren. Und da ist eine komplizierte Familiengeschichte. Es geht um eine Verheißung, die immer unmöglich erscheint. Gott hat Abraham Nachkommen versprochen. Dabei ging es nicht nur um einen Mann, der gern Papi wäre. Und gerade wenn wir den Kontext betrachten, sehen wir, in damaliger Zeit, ein Kind wäre gleich wie nichts. Man hat 15 Kinder, 20 Kinder. Vielleicht gibt es sogar unter euch Leute, die mehr als 5, 6 Geschwister hatten. Ich weiss, mein Vater hat 12 Geschwister. 12, das ist unglaublich. Aber für damals, völlig normal, hat die anderen 17, 18, 19 Kinder. Ja. Eben, es geht nicht um einen Wunsch von einem Mann, dass ein Kind bekommt. Natürlich wäre das wichtig. Aber es geht beim Abraham um diese Geschichte auch um viel mehr. Denn Gott selbst hat seine Verheißung verbunden mit den Nachkommen von Abraham. Er hat gesagt, ich werde aus dir ein grosses Volk machen. Deine Nachkommen will ich dieses Land geben und durch dich sollen die Geschlechter der Erde, sprich uns alle, gesegnet werden. Da gibt es doch ein Problem. Sarai, kann keine Kinder haben. Und das erfahren wir, bevor die Geschichte Abrahams richtig anfängt. Im 1. Mose 11 steht, Sarai war unfruchtbar. Also. Und unmittelbar ruft Gott Abraham zu sich und sagt, hey, ich will von dir ein grosses oder ein grosses Volk machen. Und wir müssen fast diese Spannung spüren. Wie soll das überhaupt passieren? Sie ist unfruchtbar, aber selbst wenn ein Kind, was soll das? Und dann, genau diese Frage beschäftigt Abraham in 1. Mose 15, redet Gott nochmal über Segen. Und Abraham sagt im Grunde, ja, was willst du mir geben? Wie soll das überhaupt passieren? Ich habe doch keinen Sohn. Und er denkt bereits, dass Eliezer aus Damaskus sein Erbe sei. Das ist nochmal speziell. Er sagt, okay, ja, mein Knecht vielleicht. Und Gott sagt, nein, einer, der von dir selbst kommt, wird dein Erbe sein. Und dann führt Gott Abraham hinaus und sagt, schau auf die Sterne, so unzählig wie die Sterne werden die Nachkommen sein. Und dann steht dort, Abraham glaubte Gott. Das ist ganz wichtig. Weil wir handeln hier mit gläubigen Menschen. Menschen, die Gott kennen, die mit der Verheißung leben und wo ja, Gott für sie wichtig ist. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Eben. Abraham hat Gottes Ruf gehört, er ist ihm gefolgt, er hat seine Verheißung immer wieder gehört und auch Sarai steht hier mitten in dieser Geschichte. Sie kennt die Kinderlosigkeit, sie kennt das lange Warten und sie weiß, dass Gottes Verheißung über Abraham nach, ob Abrahams Nachkommen im Raum steht. Ja? Und dann stelle ich mir fast so, eben zwischen Verheißung und Erfüllung. Die Jahre vergehen, Sarah wird nicht schwanger, aber sie wird alt, so wie Abraham. Und das, was Gott versprochen hat, passiert einfach nicht und wird immer unwahrscheinlicher. Und ich weiß, wenn wir diese Geschichte lesen oder gehört haben, ich habe immer gedacht, ja, wieso haben sie dann das gemacht, was sie gemacht haben? Oder? Wir müssen vielleicht nicht so schnell verurteilen. Gott hat Abraham gesagt, dass ein leiblicher Nachkommen von ihm kommen würde, aber zu diesem Zeitpunkt hat er noch nicht so eindeutig gesagt, wie später Sarah wird selbst diesen Sohn gebären. Also wir kennen das Was der Verheißung, wir kennen einfach das Wie nicht. Und in dieser Spannung leben wir auch. Deswegen, vor 4000 Jahren passiert und gleich so aktuell. Manchmal wissen wir was, ja. Gott hat auch über unsere Gemeinde versprochen. Er hat auch gesagt, ich werde euch als Segen setzen. Und manchmal wissen wir nicht wie. Auch da sind wir unterwegs. Das heisst, wir kennen diese Zwischenräume. Wir beten, aber wir bekommen keine Antwort. Wir hoffen, aber die Situation verändert sich nicht. Wir vertrauen, aber irgendwann stellt sich die Frage, wie lange noch? Was muss noch alles passieren? Und genau in diesem Zwischenraum war Sarai hier in der Geschichte. Und sie hat eben diese ägyptische Sklavin gehabt und hat gesagt, Abraham, da ist die Antwort. Du bekommst ein Nachkommen. Eben, da ist Hagar. Und in dieser Welt ist nicht ungewöhnlich, die damalige Welt. Das heisst, Sarai sucht nicht einfach eine absurde Idee, wie das heute wäre. Heute wäre es sehr speziell. Aber damals nicht einmal so. Und die Lösung scheint sogar logisch. Gott hat ein Nachkommen versprochen, Sarah hat keine Kinder bekommen, Hagar schon. Und dann, das könnte der Weg sein. Und genau da entsteht eine feine Versuchung, nicht Gottes Verheißung abzulehnen, sondern eben ihr nachhelfen zu wollen. Gott hat ihr etwas versprochen, hat nicht geholfen, hat keine Zeit, ich bin doch hier am Warten. Wieso soll ich nicht die Sache in der Hand nehmen? Vielleicht, weil wir denken, wenn ich das nicht mache, dann passiert ja nichts. Wir glauben an Gott, wir beten, wir kommen am Sonntag im Gottesdienst, wir haben Kleingruppen, aber manchmal sagen wir, ja, ich weiss Gott, du hast so viel zu tun, 7 Milliarden, lass mich bitte, ich mache das schon, kein Problem. Und deswegen ist vielleicht die richtige Frage, nicht glaube ich, sondern wer hat das letzte Wort in meinem Leben? Bin ich? Oder ist es Gott? Und da muss ich eine Feststellung machen. Nicht alles, was funktioniert, ist Gottes Bestätigung. Das müssen wir manchmal lernen inmitten von Schwierigkeiten nachher, oder die Konsequenzen. Der Erfolg sei nicht allein, ob ein Weg ein Gottes Weg ist. Der Plan von Abraham und Sarah hat tiptop funktioniert. Hagar wird schwanger, Ismael wird geboren, Abraham hat einen Sohn. Aber ein sichtbares Ergebnis ist noch kein Beweis dafür, dass Gott diesen Weg bestätigt. Darum muss ich persönlich lernen, vielleicht auch dir, Die Frage sollte nicht sein, hat es funktioniert oder, sondern entspricht der Weg dem, das, was ich Gott, von Gott erkannt habe? Ist es im Klang mit dem, was Gott ist, durch seine Offenbarung? Denn Erfolg kann tatsächlich ein Geschenk Gottes sein, aber kann nie anstelle von Vertrauen und Gehorsam dienen oder treten. Denn eben, nicht alles, was funktioniert, ist Gottes Bestätigung. Eine Lösung kann funktionieren, eine Tür kann aufgehen, eine Entscheidung kann mir Erleichterung bringen und trotzdem eben bleibt, hat Gott mich diesen Weg, mich auf diesen Weg geführt oder könnte ich einfach nicht länger warten. Das ist halt so. Ich muss Gas geben. Und wir verwechseln manchmal das. Ja. Und das heisst auch nicht, alles, was schwierig ist, bedeutet, dass Gott nicht handelt. Und darauf können wir dann zu Jesus zurückkommen. Aber nur zuerst das da. Entscheidungen haben Folgen. Ja, wir haben gerade gehört, Ruth, zwischen Sarai und Hagar entsteht Spannung. Hagar flieht, später entstehen auch Konflikte um Ismael und Isaac. Und die Entscheidungen von Abraham und Sarah bleiben also nicht ohne Folgen. Das ist auch so bei uns. Unsere Entscheidungen betreffen oft nicht nur uns selbst. Und ganz persönlich, ich habe in meinem Leben Entscheidungen getroffen, wo ich behauptet habe, ja, es geht um mich, um mich. In meinem Leben, um meine Entscheidung. Und meine Kinder haben dann später die Konsequenzen auch mitgespürt. Es bleibt nicht nur bei uns. Ja. Und an dieser Stelle müssen wir dann klar feststellen, Ismael ist nicht der Fehler. Ismael wird ja, in so eine komplizierte Familiengeschichte hineingeboren und dann hören wir Gott Sittin. Er Sittin. Schon vor seiner Geburt begegnet Gott dann Hagar. Und später auch in der Wüste, wir kennen die Geschichte, Gott hört die Stimme Israels. Sein Name bedeutet eben Gott hört. Und die Bibel sagt auch über ihn, Gott war mit dem Knaben. Der Bundesverheißung Gott mit Isaac weiter, das wissen wir. Aber Ismael ist trotzdem nicht außerhalb der Barmherzigkeit Gottes. Das ist wichtig. Unsere Entscheidungen handfolgen tatsächlich. Menschen können verletzt werden, Beziehungen können zerbrechen, aber keine Folge unserer Geschichte liegt außerhalb der Reichweite der Barmherzigkeit Gottes. Das ist eine Entlastung und eine Tröst auch. Gnade bedeutet nicht, alles ist richtig gewesen, sondern Gott hat die Geschichte trotzdem nicht aufgegeben. Kurz zum Isaac, warum eigentlich Isaac? Ja, man könnte sagen, okay, Abraham hat doch einen Sohn, jetzt macht Gott Plan B. Warum nicht? Weil da, beim Ismael, können Abraham und Sarah sagen, wir haben eine Lösung gefunden, aber beim Isaac müssen sie erkennen, Gott ist seinem Wort treu geblieben. Und diese Lektion läuft 4000 Jahre bis heute. Erkennen, Gott ist gegenüber seinem Wort treu. Und einen Unterschied gibt es sicher hier. Verantwortung ist nicht dasselbe wie Kontrolle. ChatGPT ist sehr kreativ und hat dort Abraham an ein Seil gestellt. Ich weiß nicht, wo das Seil führt. Das ist ein gutes Bild. Manchmal wollen wir heben und nicht loslassen. Egal, was es ist. Gottes Vertrauen bedeutet sicher nicht passiv zu sein. Nein, wo Abraham gerufen worden ist, trotz seiner Glauben und seinem Vertrauen, ist er gegangen. Mit Gott. Und das, was in meiner Verantwortung liegt, dann soll ich handeln. Wenn ich etwas verletzt habe, dann soll ich mich entschuldigen. Wenn ein Gespräch nötig ist, dann muss ich sie führen. Das ist Verantwortung. Aber Kontrolle beginnt dort, wo wo ich nicht nur meinen Teil machen möchte, sondern auch das Ergebnis bestimmen möchte. Die Verantwortung ist, sagt, Herr, ich tue treu, was mir anvertraut ist. Und die Kontrolle sagt, wenn ich es nicht in die Hand nehme, dann passiert nichts. Und vielleicht eine Frage für uns alle, wo versuche ich jetzt gerade, Gottes Kontrolle zu übernehmen? Welchen Bereich von meinem Leben habe ich an der Linie wieder? Man darf denken, planen, entscheiden, aber Gottes Weg sollte meinem Weg widersprechen. Manchmal, ja. Aber wenn meinem Weg Gottes Plan widerspricht, dann, ja, dann ist es schwierig. Gott sollte das letzte Wort haben. Vielleicht kann ich das so zusammenfassen. Ich bin verantwortlich von meinem Gehorsam. Gott ist verantwortlich für seine Verheißung. Das ist nicht schwer zu sagen, ja. Abraham, im Nachhinein wissen wir alle besser. Und wir können sehr gerne sagen, ja, Abraham und Sarah sind einfach falsch. Und jetzt muss ich besser machen. Und ich nehme sogar Jesus Christus als mein Vorbild und mache das, was er gemacht hat. Schon wär's. Wir brauchen viel mehr als Jesus Christus als Vorbild. Wir brauchen Jesus Christus selbst. Jesus Christus selbst. Wir können nicht nach ihm gehen und genau alles gleich machen. Und wir können sogar in gewisse Bereiche machen, aber unsere Absichten sind ganz andere. Leider. Das ist Teil von der menschlichen Natur. Ja? Wenn ich bete, bete ich jetzt nur, damit Gottes Wille geschehen wird, oder bete ich auch, weil ich da stehe und ein bisschen Selbstdarstellung brauche? Das ist eine harte Frage. Wenn ich Menschen begegne, begegne ich sie, weil ich sie liebe, in dieser Liebe von Jesus Christus, oder weil, ja, keine Ahnung, ein bisschen Schauspielerei auch zum Leben gehört. Das sind Fragen, die hart sind. Aber wir haben tatsächlich ein Vorbild und nicht nur, aber sondern eine Beziehung, die möglich ist. Eine Beziehung, die uns heilig macht durch eine Tat, die wir nicht machen können. Dieser Gang am Kreuz, wo Blut vergossen ist für jeden Einzelnen von uns. Für mich und für dich. Für den draussen, der Jesus Christus nicht kennt. Für uns alle. Und wenn wir die Geschichte von Jesus Christus betrachten, sehen wir, ja, er ist auch völlig Mensch gewesen. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber es endet nicht dort, dieser Satz. Und ich merke, manchmal ist mein Gebet so, es bleibt da, Vater, bitte, mach's besser. Und Jesus Christus sagt, doch nicht mein Wille, sondern dein. Dein Wille geschehe. Dieses Vertrauen, sein Vertrauen, hat ihn bis am Kreuz geführt. Und gerade dort, wo alles nach Scheitern aussieht, handelt Gott. Am dritten Tag steht Christus auf. Und einmal hat Markus Zünd etwas gesagt, was mich bis heute begleitet. Menschliche Versagen kann göttlicher Erfolg sein. Paraphrasieren, Markus. Ja, menschliche Versagen. Menschliche Versagen kann göttlicher Erfolg sein. Das, was in uns, rund um uns passiert, wo man könnte denken, nein, verloren. Ein fetter Null, wie ich gestern im Messplace gehört habe, eben hat ein Fehler gesagt und der junge Mann hat gesagt, ein fetter Null hast du getroffen. Ja. Kann göttlicher Erfolg sein. Ja. Das zeigt uns, nicht alles, was funktioniert, ist Gottes Wille und nicht alles, was wie Scheitern aussieht, bedeutet, dass Gott nicht handelt. Aber Jesus ist nicht nur unser Beispiel, er ist unser Retter. Unser Heil beruht nicht auf unserem vollkommenen Vertrauen oder Gehorsam, sondern auf Christus, auf seine Treue, seine Kreuz und seine Auferstehung. Das ist Heil. Er ist der lebendige Herr. Warum oder darum dürfen wir ihm vertrauen, auch wenn wir nicht immer verstehen, was er macht? Denn wir wissen, wir kennen, wenn wir vertrauen. Und ich habe einen Vorschlag, das habe ich nicht erfunden. Drei kleine Schritte, die uns helfen, zu merken, wo wir stehen. Prüfen, gehorchen, loslassen. Ja, wie Abraham und Sarah, sie haben eine Verheißung, sie glaubten, sie haben an Gott geglaubt, aber irgendwann haben sie nicht mehr können sehen, wie diese Verheißung Wirklichkeit werden sollte. Und deswegen haben sie dann seinen eigenen Weg gebaut. Und wir glauben an Gott. Ja, das zweifle ich keinen Moment. Aber wo versuchen wir gerade Gottes Arbeit zu übernehmen? Und beim zu uns eine Antwort zu verhelfen, gibt es vielleicht den Schritt. Prüfen, was bestimmt meine Entscheidung wirklich? Handle ich aus Vertrauen oder aus Angst, dass sonst nichts passiert? Kirche sagt, was ist der nächste Schritt, der tatsächlich in meiner Verantwortung liegt? Vielleicht ein Gespräch, vielleicht eine Entschuldigung, vielleicht ein Ja oder ein Nein, vielleicht auch bewusst warten und dann loslassen. Ich tue, was mir anvertraut ist, aber ich muss Gottes Arbeit nicht übernehmen. Ich muss nicht jede Tür aufmachen. Ich muss nicht garantieren, wie die Geschichte ausgeht. Denn ich bin verantwortlich für meinen Gehorsam. Gott ist verantwortlich für seine Verheißung. Gott, Jesus Christus, ist treu. Darum können wir ihm vertrauen. Darum können wir ihm folgen. Und darum können wir auch loslassen. Wir haben jetzt einen kleinen Moment von der Reflexion. Und danach tun wir als Lobpreisgruppe ein Segenslied singen.